ARD.
Wie die Schafe wurden wir in das Badehaus geworfen, nackt ausgezogen.
Siehst du die Schornsteine? Von hier aus geht es nur durch die Schornsteine in die Freiheit.
Was hätten wir gemacht? Was würden wir heute machen, wenn sowas passiert, wie wieder eine Diktatur an der Macht ist?
In Polen.
Wenn wir Holocaust sagen, dann denken wir an Auschwitz. Das deutsche Konzentrations- und Vernichtungslager gilt als Symbol für die industrielle Tötungsmaschinerie der Nazis.
Der Ort selbst, das Lager, das ist nur schwer zu begreifen. Das, was dort passiert ist, das ist so groß, so grausam, dass es jenseits dessen liegt, was wir uns vorstellen können.
Mindestens 1,1 Millionen Menschen haben die Nazis dort ermordet, verhungern lassen, zu Tode gequält, für medizinische Experimente missbraucht und in den Gaskammern getötet. Die allermeisten Opfer waren Jüdinnen und Juden, aber auch Polen, Sinti und Roma oder sowjetische Kriegsgefangene.
Am 27. Januar 1945, also vor 80 Jahren, haben Soldaten der Roten Armee das Lager befreit. Sie fanden noch etwa 7000 Menschen im Lager vor. Menschliche Skelette, von den Nazis zurückgelassen, die kurz vorher geflohen waren.
Auschwitz, 80 Jahre danach, das ist heute unser Thema in Polen. Es wird also eine besondere Folge. Wir sind Christine Joachim und Martin Adam. Und als ARD-Korrespondenten in Polen berichten wir euch hier normalerweise über das, was seit dem Regierungswechsel und dem Amtsantritt von Donald Tusk hier im Land passiert.
Heute nicht. Heute stehen bei uns nicht Politik und Politiker im Mittelpunkt, sondern Zeitzeugen, die wir getroffen haben und die uns ihre Geschichten erzählt haben. Wir haben Suchende begleitet, Warnende, vor allem aber Überlebende. Und wir waren dort, in Auschwitz, bei der Gedenkfeier am 80. Jahrestag der Befreiung. All das in der Hoffnung, dass damit hinter dem so schwer zu begreifenden, hinter diesen abstrakten Zahlen, wieder einzelne Menschen deutlicher hervortreten.
Ihr könnt in Polen kostenlos hören in der ARD-Audiothek und auf vielen anderen Podcast-Plattformen. Abonniert uns gerne und empfehlt uns weiter.
Und jetzt hoffen wir, dass ihr euch mit uns darauf einlasst, auf einen Blick in die Vergangenheit, die bis heute nicht aufgehört hat.
In Polen, Kapitel 37, 80 Jahre danach. Auschwitz verschwindet nicht.
Guten Morgen, guten späten Vormittag, am Tag danach.
Willkommen in unserem kleinen Hotelzimmer. Meinem Hotelzimmer.
Wir sitzen bei Christine im Hotelzimmer in Oświęcim. Also in der Stadt neben dem Konzentrationslager Auschwitz. Neben dem Lagerkomplex, muss man ja immer dazu sagen. Also Auschwitz und insgesamt, ich glaube, 47 Nebenlager, Unterlager. Auschwitz, Birkenau und Monowitz waren die drei großen. Es ist Dienstag, der 28. Januar. Gestern war der 27., sprich der 80. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz. Und wir sind beide hier, weil wir darüber berichtet haben.
Wir waren natürlich vor Ort dabei, haben, also du vor allem, schon sehr, sehr früh gestern angefangen mit Live-Schalten aus deinem Hotelzimmer noch. Genau, du hast schon aus dem Hotelzimmer angefangen. Und hattest dann irgendwann, als es vorbei war, also als die Veranstaltung vorbei war, dann Feierabend. Ich habe ein bisschen später eingestiegen, direkt von vor Ort mit Live-Schalten fürs Fernsehen. Das wäre aus dem Hotelzimmer ein bisschen komisch gewesen.
Hätte nicht so gut ausgesehen. Also nur, weil wir auch immer so ein bisschen so einen Blick hinter die Kulissen geben wollen. Wir waren schon beide trotzdem gefühlt nonstop irgendwie live dabei zu erklären, was passiert. Das funktioniert dann auch nur, wenn wir Leute haben, die uns wiederum unterstützen. Einerseits hier, andererseits sind jetzt auch Leute im Studio Warschau. Weil das, was ihr vielleicht gesehen habt in der Tagesschau oder was ihr gesehen habt im Ersten, war zum Teil Christine, waren aber zum Teil eben auch Fernsehstücke, die du dann nicht bauen kannst, weil du ja die ganze Zeit live redest.
Die kleinen Filme, genau, die kann ich nicht selber machen, dann, wenn ich hier vor Ort stehe und erzähle. Und das Gleiche beim Radio, ne? Also Martin, alles, was ihr an Live-Schalten gehört habt, war von Martin von vor Ort, hier aus Auschwitz, aus der Gedenkstätte. Und die Radiobeiträge, die Nachrichten... Stücke, Minuten, wie das immer so heißt, die kamen dann wieder aus Warschau.
Genau, von einer Kollegin, die mich da vertreten hat. War ein intensiver Tag und wir nehmen euch da jetzt nochmal rückwirkend sozusagen mit. Es gibt deshalb auch nur Tee. So, wir hängen noch so ein bisschen durch.
Ja, man muss auch sagen, nicht nur, weil es viel, viel Arbeit war gestern. Also so ein Tag ist halt wirklich immer wirklich mit viel... Lang, die sind anstrengend, viel Konzentration verbunden, sondern das war auch ein Tag, der zumindest mich sehr gefordert hat emotional. Also wir versuchen ja immer als Journalisten mit Distanz an die Themen ranzugehen, das ist bei dem Thema nicht möglich gewesen, für mich jedenfalls. Also ich hatte schon Momente, auch während der Veranstaltung, wir haben parallel eine Sondersendung dazu gemacht fürs Erste und ich war sehr froh, dass ich nicht die ganze Zeit zu sehen war, weil mir da, also ich konnte mir da auch an manchen Stellen einfach die Tränen nicht verdrücken, also die kamen einfach und es ist schon sehr hart.
Wir setzen aber mal ein bisschen früher an, weil der Punkt oder der Grund dafür, dass wir beide auch relativ emotional sind bei dieser Veranstaltung, ist ja nicht nur die Schwere der Geschichte, sondern dass wir uns jetzt eben auch sehr lange schon damit beschäftigen. Wir haben im Dezember angefangen, glaube ich, Interviews zu führen.
Wir haben sogar schon vorher angefangen, glaube ich.
Früher sogar.
Ja, wir haben schon im November angefangen.
Mhm. Genau, du hast Filme geschnitten. Ich habe ein großes Feature daraus gemacht, was wir auch verlinken in den Shownotes. Und das heißt, wir haben jetzt einfach wochenlang uns mit diesem Material beschäftigt. Und da gehen wir nochmal ganz kurz zurück. Nicht so sehr in der Tiefe, aber um euch nochmal einen kleinen Überblick zu geben.
Die eine Geschichte, die wir gemacht haben, die hat ihren Anfang in Deutschland genommen, nämlich in Bad Arolsen. Dort ist nämlich das weltweit größte Archiv für die Dokumentation der NS-Verbrechen, das heißt Arolsen Archives. Und da liegen wirklich 30 Millionen Dokumente, Briefwechsel, Gegenstände, Karteikarten, alles, was in irgendeiner Form, ja, eben die Verbrechen, die in der Zeit des Nationalsozialismus begangen wurden, dokumentieren und beweisen.
Eine riesige Halle, ja. Voll mit Regalen.
Voll mit Regalen. Du hast das in einem Beitrag, glaube ich, ganz schön formuliert.
Ja, was mich dabei so bewegt hat, ist, das sind alles Akten und Dokumente und Gegenstände von Menschen, die in deutschen Konzentrationslagern waren, die Opfer des Nationalsozialismus sind. Und bei diesen 30 Millionen Dokumenten sind immer noch etwa 2000 Fälle dabei, die ungelöst sind. Also wo man nicht genau weiß, was ist passiert mit den Menschen, deren Spuren sich verlaufen, wo man auch nicht weiß, ob es da Angehörige gibt. Und jetzt sind die Rechercheurinnen in diesem Bad Arolsen-Archiv damit beschäftigt, nach diesen Angehörigen zu suchen, um Gegenstände zum Beispiel zurückzugeben. Das ist auch der eine Fall, von dem wir euch jetzt erzählen wollen. Und was mich so bewegt hat dabei, war, dass die ja anfangen mit ganz wenig, mit ein bisschen Papier, mit einem Gegenstand. Und in unserem Fall von einem Mann, der hieß Hendrik Jaukiewicz, war junger Pole, als er festgenommen wurde und nach Auschwitz kam.
22, glaube ich, ne?
Ja, also junger Mann. Und was von dem geblieben ist in dem Archiv, ist eine Taschenuhr und zwei Ringe. Und das ist also ganz klein, womit die anfangen. Ein Briefumschlag aus Neuengamme, also dem KZ in Hamburg, wo der am Ende hingekommen ist. Dann ein Briefumschlag aus dem KZ Auschwitz, wo er vorher war, und eben diese Gegenstände. Und die fangen mit so ein bisschen Papier an und dann merkt man aber, wie der Mensch quasi wieder durchkommt, weil die ja eigentlich ein menschliches Leben versuchen zu rekonstruieren. Das fand ich sehr, sehr bewegend, weil erstmal ist so ein Archiv ja so ein, ich will nicht sagen menschenfeindlicher Ort, ja, aber deswegen meine ich große Halle, viele Regale, da geht man jetzt nicht rein und denkt so, ach, hier, ich spüre die menschliche Wärme. Und dann machen sie diese Schubkästen auf und holen quasi die Menschen daraus.
Wir haben dann versucht, so eine Recherche zu begleiten, eben von Hendrik Jatkiewicz, die Suche danach, ob es Verwandte noch von ihm gibt, Nachkommen, Angehörige, denen diese Gegenstände zurückgegeben werden sollen. Und das war ganz interessant, weil man hatte von ihm auch noch das Geburtsdatum auf diesem Umschlag von Auschwitz, in dem die Gegenstände aufbewahrt wurden. Und damit, allein mit diesen Angaben, hat man dann, ach so, und es war, glaube ich, noch vermerkt, dass er aus Łódź dorthin nach Auschwitz transportiert wurde damals.
Und seine Originalunterschrift.
Genau.
Das fand ich, war auch so ein bisschen so ein Gänsehautmoment.
Ja, vor allen Dingen, weil das war ja der fehlende Link, der die ganze, also der erzählte ja zu den ungeklärten Fällen. Und die Rechercheurin, die an dem Fall dran war, die hat dann nämlich rausgefunden, dass der Name einfach falsch übertragen wurde. Der hieß nämlich gar nicht Jatkiewicz, sondern Jaukiewicz, also dieses polnische W. Das kann man, wenn man es nicht kennt, für ein T halten. Und deswegen ist der Name immer wieder falsch übertragen worden und deswegen war der in den Archiven eben gar nicht unter seinem richtigen Namen archiviert. Jedenfalls hat man dann mit dem richtigen Namen herausgefunden, dass über Geburtsregister in Łódź, dass er tatsächlich Geschwister hatte, dass er Eltern hatte, die aber alle bereits verstorben waren. Und in Polen ist es so, dass die Friedhöfe, also zumindest die kommunalen Friedhöfe, alle total digitalisiert sind. Also man kann da auf die einzelnen Homepages gehen von den Friedhöfen, die Namen eingeben der Verstorbenen und bekommt dann angezeigt, bis wann das Grab bezahlt wird, wo das Grab auf dem Friedhof sich befindet. Fürs Aarhusen Archive arbeiten sehr viele Freiwillige auch in verschiedenen Ländern, um eben Angehörige zu finden. Und die, die wir begleitet haben, die ist dann sogar auf diesen Friedhof gefahren, hat dort an dem Grab einen Zettel hinterlassen, mit der Bitte, sich zu melden, wenn jemand dieses Grab irgendwie besucht von den Angehörigen, um ihnen halt diese Gegenstände zurückzugeben.
Also das ist das Grab von dem Bruder.
Genau, von dem Bruder. Der Bruder ist dort begraben. Das ist sicher. Und jetzt warten wir immer noch darauf, dass sich die Familie meldet. Bis jetzt hat sich noch niemand gemeldet.
Es war einfach wahnsinnig beeindruckend, so diese detektivische Arbeit. Die haben dann auch erklärt, dass das in den 60ern schon mal lief und dann irgendwann so ein bisschen zum Erliegen gekommen ist. Und jetzt in Zeiten von Social Media bekommt diese ganze Suche auch nochmal einen neuen Drive, weil dann kann man darüber schauen, ob man Familienangehörige findet, um denen diese Gegenstände zurückzugeben, aber eben nicht nur.
Weil das was mit diesen Familien macht. Floriane Asulay ist die Direktorin des Archivs und die hat das ganz schön beschrieben.
Es wird automatisch, das habe ich jedes Mal erlebt, über Werte gesprochen. Was hat dieser Mensch, unser Familienmitglied damals erlebt? Warum? Wieso? Was hätten wir gemacht? Was würden wir heute machen, wenn sowas passiert, wie wieder eine Diktatur an der Macht ist? Wir sehen in unserer Zurzeit, unsere Gesellschaften werden polarisiert, werden dividiert. Das heißt, wir sind an einer, glaube ich, einer sehr wesentlichen Zeit, wo wir sehr wachsam sein müssen und uns wehren müssen und dafür die Worte finden sollen.
Ich glaube, das ist das, was diese Arbeit so wertvoll macht.
Man konnte das ganz beeindruckend sehen bei Agnieszka Bochenska. Das ist eine junge Frau, die haben wir hier in Warschau getroffen. Auch sie hat vom Aarhusen Archive Gegenstände bekommen, Ringe, auch eine Uhr.
Das war auch eine Uhr, das waren Ringe und das war ein Foto. Ein Foto, genau. Auf dem, das hatte ihr Opa dabei. Also es waren die Enkel, die Gegenstände zurückbekommen haben. Und auf diesem Foto, das der Opa dabei hatte, als er ins KZ eingeliefert wurde, da war seine Frau, also deren Oma drauf und der gemeinsame Sohn.
Genau, sprich also der Vater von denen, genau, die wir getroffen haben. Da konnte man das sehr beeindruckend sehen, was das macht, dass sie wirklich förmlich beschrieben haben, wie sie ihren Großvater dadurch wiederbekommen haben, obwohl oder wiederentdeckt haben.
Sie haben ihn ja eigentlich nie kennengelernt, ne? Weil er starb eben kurz vor Ende des Krieges.
Aber er war natürlich trotzdem präsent, aber in dieser Geschichte immer als der Großvater, als der Ehemann, nach dem die Oma gesucht hat, von dem sie sich nie verabschieden konnte, wo sie auch nicht wusste, was mit dem passiert ist. Wo einfach, und das, ich finde das so schwer vorstellbar, dass einfach die Fährte eines Menschen ausläuft, verschwindet. Mhm. So. Und du weißt über Generationen zum Teil nicht, was mit diesem Menschen passiert ist. Und dann haben sich diese Leute von Aarhusen gemeldet und dann haben die gemeinsam auch angefangen, in der Geschichte weiter zu forschen, haben das Grab des Großvaters gefunden. Bei Lübeck ist er begraben, in einem namenlosen Grab. Und dann stellte sich heraus, dass der in Auschwitz Teil eines Widerstandsnetzwerks war. Um Witold Pilecki. Witold Pilecki ist tatsächlich so eine Art polnischer Nationalheld. Das war ein polnischer Soldat, der dann nach der deutschen Besatzung eben Soldat der Untergrundarmee war und ist der einzige bekannte Mensch, der freiwillig im Rahmen quasi einer strategischen Operation sich hat verhaften lassen und nach Auschwitz bringen lassen. Und Pilecki hat mit diesem Netzwerk zusammen Berichte aus Auschwitz angefertigt. Die haben dort einen Sender gebaut, wie so einen kleinen Radiosender oder Nachrichten, einen Funksender, den sie dann später wieder zerstören mussten, bevor gefunden werden konnte. Aber die haben das geschafft, Berichte rauszuschmuggeln an die Leitung der Untergrundarmee und dann über die polnische Exilregierung auch an die Westalliierten vor allem, also vor allem nach London ging das. Mit der dringenden Bitte eigentlich auch darum, das nicht nur zur Kenntnis zu nehmen, sondern anzugreifen. Und diese Berichte sind auch nach London gekommen und man hat ihnen nicht geglaubt, weil es unglaubwürdig erschien.
Ja.
Weil die Alliierten in die britische Regierung sich nicht vorstellen konnte, dass das, was da passiert ist, tatsächlich passiert. Witold Pilecki hat dann ein ganz tragisches Schicksal. Der schafft es, aus Auschwitz zu fliehen. Also das ist quasi doppelt verrückt. Er geht freiwillig rein, schafft es dort, einen Widerstand aufzubauen, schafft es, daraus zu fliehen, unterzutauchen, zu überleben, weiter im Widerstand zu kämpfen und ist dann nach dem Krieg von den sowjetischen Besatzern dann hier in Polen zum Tode verurteilt worden.
Und dass der Opa von Agnieszka Bochenska diesem Netzwerk angehört hat, das haben die eben dann durch die Recherchen herausgefunden. Und das war für Agnieszka Bochenska und auch für ihren Bruder ein sehr besonderer Moment. Und das hat ihren Opa auch nochmal in einem ganz anderen Licht für sie erscheinen lassen. Opa war für uns einfach immer Opa. In dem Moment, als wir aus Bad Areusen diese Fotos und die anderen Gegenstände bekommen haben und angefangen haben, nach seiner Geschichte zu suchen, war er nicht mehr nur der herzliche, liebe Großvater, wie er uns immer dargestellt wurde, sondern er war auch ein Held, der für andere kämpfte.
Gut, also so ging für uns auch diese Geschichte los. Und wir kommen immer näher. Dann haben wir angefangen, Zeitzeugen zu treffen, Überlebende zu interviewen. Bogdan Bartnikowski unter anderem, ein, finde ich, wahnsinnig beeindruckender Mann, ist 93 geworden, jetzt im Januar, hat als 12-Jähriger in Warschau am Aufstand teilgenommen, im Warschauer Aufstand gegen die Deutschen gekämpft, fast anderthalb Monate lang hat dieser Aufstand durchgehalten, bis er dann niedergeschlagen wurde, und Bartnikowski kommt als 12-Jähriger, als Kind, als kleiner Junge nach Auschwitz-Birkenau, und er hat uns beschrieben, und das sehr eindrucksvoll, wie das war, dieser erste Moment, als die Waggontür aufging, diese Güterwaggons, in denen die Menschen dahin gebracht wurden, und er in Birkenau auf diese Rampe rausgestoßen wurde, wo die Deutschen selektiert haben, im Grunde zwischen Menschen, die sie für arbeitsfähig halten, die also durch Arbeit sterben sollten, und Menschen, die sie sofort in die Gaskammer gebracht haben, die sie sofort ermordet haben, was vor allem Kinder waren, was schwangere Frauen waren, was alte Menschen, was kranke Menschen waren. Also eine unvorstellbare Mordmaschine. Und Bartnikowski beschreibt aber mit diesem kindlichen Blick das Erste, was er dort gesehen hat, den Stacheldraht, die SS-Männer, die Hunde, alle schreien, es stinkt nach Rauch, er kann kaum atmen. Und er sieht diese beiden Schornsteine, aus denen Rauch kommt und immer wieder Flammen. Er hat das nicht sofort verstanden, was das ist. Und am nächsten Tag wurde ihm das erklärt, auf sehr schmerzhafte Art. Gleich am nächsten Tag, da haben wir einen Kapo darauf angesprochen. Das ging selten, denn der Kapo war dazu da, die Gefangenen zu misshandeln, nicht sich mit ihnen zu unterhalten. Aber der Kapo hatte gerade gute Laune. Und einer fragte ihn: Herr Kapo, wir sind Kinder, wir wollen frei sein und nach Hause gehen. Er brüllte fast fröhlich, ha, 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 in die Freiheit. Siehst du die Schornsteine? Von hier aus geht es nur durch die Schornsteine in die Freiheit. Von hier aus gibt es keinen anderen Weg in die Freiheit.
Und dieser Ausspruch, ne, von hier aus geht es nur noch durch den Schornstein in die Freiheit, ich glaube, der wurde da auch allen Aufsehern sowas von eingetrichtert. Damit haben die alle Häftlinge sofort eingeschüchtert. Das war das Erste. Wir haben so eine Führung in Auschwitz mitgemacht. Und die Touristenführerin, die hat das auch erzählt, dass eigentlich allen Menschen, die dort eingeliefert wurden, sofort als erstes gesagt wurde durch einen Wächter, dass der einzige Weg in die Freiheit für euch ist durch den Schornstein. Also das ist das ja so ein...
Es ging darum, die Menschen von der ersten Sekunde an zu brechen, also die man nicht sofort ermordet hat, indem man sie gezwungen hat, sich auszuziehen, sie rasiert hat, sie in diese Dusche geschickt hat, und die Menschen wussten, was ein Konzentrationslager ist. Die wussten nicht, ob in der Dusche Wasser kommt oder Gas. Indem man sie tätowiert hat mit dieser Nummer, und sie waren nur noch eine Nummer. Es ging um Entmenschlichung. Und jetzt steht Bartnikowski also da 1944 als 12-Jähriger und muss das von diesem Kapo, also von einem Mithäftling, der aber sozusagen als Aufseher tätig ist, erfahren. Und er wurde getrennt von seiner Mutter an dieser Rampe in Birkenau. Der Vater ist schon tot zu dem Zeitpunkt. Der ist wahrscheinlich im Warschauer Aufstand ermordet worden. Und er ist getrennt von seiner Mutter. Die Mutter ist im Frauenlager. Sie weiß nicht, wo ihr Sohn ist. Sie weiß nicht, ob er noch lebt. Das Kind ist auf der anderen Seite, weiß nicht, ob die Mutter noch da ist und ob sie noch lebt. Und dann treffen die sich wieder, weil nämlich Bartnikowski und andere Kinder von der SS vor so einer Art Pferdewagen, so einen Karren gespannt werden, aber er sagt, also da, wo eigentlich Pferde eingespannt werden, um die Gegenstände der Ermordeten abzutransportieren. Und dafür fahren sie mit diesem Wagen, zerren diesen Wagen auch in das Frauenlager. Und da trifft er seine Mutter wieder. Es ergab sich also die Möglichkeit für mich und meine Kameraden, für einen Moment in die Frauenbarack zu gehen, in der unsere Mütter waren. Ich habe meine Mutter in dieser Menge aus Frauen gefunden. Wir konnten zwei Worte austauschen, uns umarmen. Und dann musste ich wieder an das Fuhrwerk und weiterrennen. Immer rennen. Der Gefangene im Lager musste immer rennen.
Ja, ich krieg da auch eine Gänsehaut bei der Vorstellung, wie die sich da wieder getroffen haben.
Vielleicht ist es besonders schlimm, weil man eben weiß, dass es ein Kind war. Mhm. Wir haben eine andere Zeitzeugin getroffen, die ist in Birkenau zur Welt gekommen. Die war 2 Monate alt bei der Befreiung. Und sie ist damit eines von etwa 700 Kindern, die in Auschwitz-Birkenau zur Welt gekommen sind und nur eines von etwa 40, die überlebt haben. Und Das ist immer noch mal, ich weiß nicht, ich habe fast ein schlechtes Gewissen dabei, wenn ich das sage, weil all die anderen Menschen, die keine Kinder waren, haben ja nicht weniger gelitten. Und trotzdem muss ich gestehen, dass sich das für mich emotional bei der Vorstellung, dass es Kinder sind, immer noch mal anders übersetzt. Wenn es heißt, dass den Kindern die Nummern auf die kleinen Beine tätowiert wurden, weil die Arme zu klein waren.
Eine andere Zeitzeugin, die wir getroffen haben, die ist als 12-jähriges Mädchen, also auch als Kind, 1944 nach Auschwitz deportiert worden. Das ist Nyusha Horowitz-Karakulska. Nyusha ist eine von den Menschen, die auf Schindlers Liste standen, also die am Ende von Oskar Schindler gerettet wurden, weil er sie eben für seine Fabrik in Deutschland als Arbeiter ausgewählt hatte, mit dem Hintergrund, dass er sie damit vor den Gaskammern retten wollte. Nyusha war mit ihrer gesamten Familie auf dieser Liste. Aber zunächst einmal ist sie tatsächlich nur sehr, sehr knapp zweimal der Gaskammer entkommen. Sie ist schon 1941 ins Krakauer Ghetto deportiert worden, wurde danach ins Gefangenenlager nach Płaszów gebracht, hat dort in der Pinselfabrik bzw. in dieser Bürstenfabrik gearbeitet, wo sie auf Oskar Schindler zum ersten Mal getroffen hat, ist und er sie und ihre Familie dann auf seine Liste hat schreiben lassen. Hat aber dann einen folgenschweren Fehler begangen, denn an dem Geburtstag von Oskar Schindler hat sie ihm einen Geburtstagskuchen bringen wollen, ein Brot, ein Geburtstagsbrot. Und das war offensichtlich, hat sie damit eine Grenze überschritten, sodass die Nazis das als Grund genommen haben, sie nach Auschwitz zu bringen, sie und ihre Mutter. Sie beide kamen dort also an in Auschwitz, das schildert sie uns dann auch. Und eigentlich sollen beide sofort in die Gaskammer.
Sie auch 12 Jahre alt.
Wie die Schafe wurden wir in das Badehaus geworfen, nackt ausgezogen. Frauen standen nackt, jung und alt, mit kleinen und großen Brüsten und mit Blut zwischen den Beinen, schwanger und mit Bauch. Es war ein unglaublicher Anblick für mich. Ich wusste nicht einmal, worum es eigentlich ging, wo ich bin. Und dann geschah das Wunder meines Lebens. Sie tatsächlich, es muss man sagen, es war tatsächlich wie ein Wunder. Ihre Mutter hatte, weil sie wusste, was auf sie zukommen wird, wenn sie dort jetzt nach Auschwitz eingeliefert werden, deportiert werden, hatte einen Diamanten geschluckt vorher. Den hat sie auf dem Transport, auf dem Weg dorthin ausgeschieden, hat ihn gesäubert, auch das erzählt uns Nyusha, und hat ihn dann noch schon in der Gaskammer sozusagen einer Wächterin, einer Wärterin zugesteckt, sie bestochen damit und hat damit ihr Leben und das von Nyusha retten können. Das war das erste Mal. Beim zweiten Mal sollte sie allein in die Gaskammer und da haben es auch eine Wächterin sie in einem Ofen versteckt. Sie ist mehrere Stunden da drin, hat sie da drin verbracht, gewartet, bis sie da wieder rausgeholt wurde, also bis sozusagen die Vergasung vorbei war. Ich finde das wirklich, das ist wirklich alles unfassbar. Und dann, dadurch, dass sie auf dieser Liste stand, auf Schindlers Liste, ist sie von dort eben in diese Fabrik nach Deutschland von Oskar Schindler gebracht worden, wo sie da sozusagen zur Zwangsarbeit eingesetzt werden sollte und ist damit gerettet worden, ja. Und Nyusha erzählt diese Geschichte eben nicht nur uns, sondern für sie ist es extrem wichtig, seit einigen Jahren das weiterzugeben. Sie trifft sich regelmäßig mit jungen Menschen, mit Schülerinnen und Schülern. Sie sagt selbst, vor allem mit Deutschen. Das ist
mit heute 92 Jahren, ne?
Genau, mit 92, ja, ja. Für die ist das aber auch nicht so einfach. Die geht da jedes Mal wieder neu, begibt sie sich ja in diese Hölle. Die könnte ja genauso gut sagen, ich rede da jetzt nicht mehr drüber, ich will das weghaben. Wie für alle anderen Zeitzeugen ist das jedes Mal extrem belastend. Und die machen das einfach trotzdem. Und auch Nyusha will, solange es irgendwie geht, darüber sprechen. Das, ja, das ist ihr ein großes Anliegen. Mein Bruder sagt immer, ich sei masochistisch, dass ich mich zu Tode quäle, aber ich mache es für einen guten Zweck, denn bald werde ich nicht mehr hier sein und dann ist das alles, was von mir bleibt.
1,1 Millionen Menschen mindestens sind in Auschwitz, in diesem Lagerkomplex, also auch in den Nebenlagern, ermordet worden. Durch die Gaskammern, durch Hunger, durch Krankheiten, durch Arbeit, andere Gewalt in dieser Mordmaschine. Und 1,1 Millionen Menschen, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist für mich nicht vorstellbar. Ich kann das nicht greifen. Und diese einzelnen Geschichten zu hören von einer Person, die das aus ihrer Perspektive erzählt, auf einer Größenordnung, wo ich als Mensch das verstehen kann, weil mir ein anderer Mensch erzählt, was er oder sie erlebt hat, das erst transportiert das so richtig. Und wir haben mit Piotr Zewinski gesprochen, das ist der Leiter der Gedenkstätte des Museums Auschwitz-Birkenau seit fast 20 Jahren. Das ist ein ganz beeindruckender Mann, auch sein ein riesiger Mensch einfach. Sehr, sehr groß, sehr kräftig, hat so einen wilden Bart. Wenn der, das war auch gestern bei der Gedenkveranstaltung zu sehen, wenn der sich so übers Rednerpult beugt, dann hat man immer Angst, dass er das aus Versehen einfach aus dem Boden reißt, weil das so klein wirkt. Der aber ganz zärtlich förmlich ist im Umgang mit den Überlebenden.
Ja, der spricht sehr, 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 sehr schön mit über sie, mit ihnen, ja.
Und man hat immer das Gefühl, er will sie, und das will er sicherlich auch, sie auch beschützen, weil er sagt, es ist eben dieses große Geschenk, das diese Menschen uns gegeben haben, dass sie sich immer wieder in dieses Trauma reinbegeben haben, immer wieder das durchlebt haben, um uns davon zu berichten, um zu warnen, damit es sich nicht wiederholt. Wir haben Zewinski vorher gefragt, wie denn die Veranstaltung jetzt am 27. aussehen wird. Es ist der 80. Jahrestag der Befreiung, also in erster Linie der letzte runde Jahrestag mit den Überlebenden. Das sagt alles. Bei allem Respekt für alle anderen Anwesenden oder Abwesenden, das ist das Wichtigste. Dankbarkeit dafür, dass sie uns von ihren Erfahrungen erzählt haben, die sie wirklich gern vergessen und von sich ferngehalten hätten.
Ja, und deswegen ging es gestern, am 27. Januar, am Gedenktag zum 80. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz, eben um sie, um die Zeitzeugen. Die standen wirklich im Mittelpunkt dieser Veranstaltung. Es waren 3000 Gäste, sind angereist aus der gesamten Welt. Staats-, Regierungschefs, königliche Hoheiten.
Soll ich mal ganz kurz?
Ja, lies mal von der Liste.
Die Royalen waren da aus Großbritannien, aus Belgien, aus Dänemark, aus Spanien, Luxemburg, Niederlanden, aus Norwegen. Justin Trudeau war da aus Kanada. Es waren Vertreter, Vertreterinnen der Europäischen Kommission, des Europäischen Parlaments, des Europarates, der NATO waren da. Interessant war im Vorfeld die Frage, ob Benjamin Netanyahu aus Israel kommen würde, der ja mit einem internationalen Haftbefehl gesucht wird. Und dann war die Frage, würde er denn hier verhaftet werden? Es ging ein bisschen hin und her, dann hieß es, nee, wir würden wohl auch eine Ausnahme machen für diesen Tag. Er ist am Ende gar nicht gekommen, es war sein Bildungsminister Joachim Kiesch.
Er hatte, glaube ich, auch nie vorzukommen.
Es gab kurz die Diskussion, ob J.D. Vance aus den USA kommt. Kam er denn nicht?
Emmanuel Macron war da.
Macron war da.
Volodymyr Zelensky war da. Der kam relativ spontan, glaube ich. Das war nicht angekündigt.
Es war zumindest aus Sicherheitsgründen nicht angekündigt. Mhm. Und dann war der eine, die andere aus Deutschland da.
Ja.
Eine riesige Delegation.
Deutschland hatte sehr, sehr prominent besetzt. Ne? Der Steinmeier, der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier war da. Olaf Scholz war da. Der Wirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck war da. Es waren eigentlich Vertreter aller Verfassungsorgane da, außer vom Bundesverfassungsgericht. Natürlich die Präsidenten vom Zentralrat der Juden, vom Zentralrat der Sinti und Roma. Also es war, so hieß es zumindest von der deutschen Seite, die am prominentesten besetzte Delegation seit der Beerdigung von Papst Benedikt. Nichtsdestotrotz, all diese Menschen, die sonst so gerne sprechen, sonst so gerne reden, viel reden, die haben gestern geschwiegen und zugehört den Zeitzeugen.
Marian Turski hat als erstes gesprochen und dass er überhaupt gesprochen hat, war schon beeindruckend.
War auch bis zum Schluss nicht klar, ob der das überhaupt...
Genau, weil einfach wirklich bis zum Morgen nicht klar war, ob er das schaffen würde. Marian Turski wird 99 Jahre alt in diesem Jahr. Er ist der Präsident des Internationalen Auschwitz-Komitees, ist ein Journalist, ist ein polnischer Jude, war im Ghetto Litzmannstadt, war in Auschwitz auch, hat das überlebt, aber wirklich, also ganz, ganz knapp.
Der hat zum Beispiel bei den letzten Jahrestagen diesen Ausspruch geprägt, Auschwitz ist nicht vom Himmel gefallen oder es gibt das 11. Gebot, sei nicht gleichgültig. Also das sind so die Aussprüche, die von ihm kommen und die einfach jeder kennt.
Ja. Und Marian Turski hat gestern diese Veranstaltung eröffnet als erster Redner und hat sich wirklich förmlich nach vorne gekämpft an dieses Rednerpult. Gestützt von einer anderen Person mit zwei Stöcken, weil es wirklich, also man merkt, es ist eine körperliche Leistung, überhaupt da zu sein, nach vorne zu gehen, an diesem Pult zu stehen, da auch stehen zu bleiben und diese Rede zu halten mit 99 Jahren. Turski bleibt dann gar nicht in der Vergangenheit, er kommt ganz schnell in die Gegenwart. Und sagt, wir waren immer eine Minderheit, die überlebt haben. Und wir dürfen keine Angst haben. Wir müssen uns, und dann zählt er auf, wir müssen uns Verschwörungserzählungen entgegenstellen. Wir müssen uns diesem, Turski spricht von einem Tsunami des Antisemitismus, gerade nach dem 7. Oktober, nach dem Hamas-Angriff in Israel, dem entgegenstellen. Und dann wird er, und das fand ich überraschend, er geht ganz tief rein in die Aktualität. Er spricht dann von der letzten Generation.
Mhm, das fand ich auch echt interessant, total.
Und sagt, wir dürfen doch keine Angst haben, uns mit denen argumentativ auseinanderzusetzen. Und dann findet er so eine Formulierung und sagt, es mag sein, dass sie die öffentliche Ordnung stören oder brechen, aber der Richter sagt, vielleicht verurteilt er heute die Helden von morgen. Mhm. Wie soll ich sagen, das ist so ein krasses Statement dafür ist eben nicht beim Erinnern zu belasten, nicht über früher zu reden, was dann immer so dieses Entlastende, na Gott sei Dank ist es 80 Jahre her.
Dass man es einfach nur als Geschichte wahrnimmt, ne?
Genau. Sondern der Blick nach vorne, um daraus zu lernen.
Ja, nach Marian Turski hat Tova Friedmann gesprochen. Und Tova Friedmann ist als 5,5-Jährige mit ihrer Mutter 1944 nach Auschwitz gekommen. Ihre Geschichte ist, dass sie tatsächlich dann ein paar Monate später, sie kam im Juni nach Auschwitz, am 7. Oktober sollte sie mit ihrer Mutter zusammen in die Gaskammer. Und an diesem 7. Oktober funktionierte die aber nicht, die Gaskammer. Es war der einzige Tag, an dem in den ganzen Jahren von Auschwitz, von der Vernichtungsmaschinerie der Nazis, dass die Mechanismen der Kammer tatsächlich versagt haben. Und das lag nur daran, weil am Vortag andere Häftlinge einen Sprengsatz in dieser Kammer gezündet hatten. Bis zum Ende, sie blieb tatsächlich bis zum Schluss in Auschwitz, bis zum Tag der Befreiung mit ihrer Mutter und den Todesmarsch. Die Nazis haben ja dann, als klar wurde, die Rote Armee rückt immer näher, haben sie ja einen großen Teil der Menschen, die noch in Auschwitz waren, auf einen Todesmarsch Richtung Deutschland geschickt. Sie haben es geschafft, nicht auf diesen Todesmarsch geschickt zu werden, weil sie sich zwischen Leichen in einer Krankenbaracke versteckt haben, also sie und ihre Mutter, und konnten deshalb dann von der Roten Armee befreit werden. Und sie ist das Mädchen, vielleicht kennt ihr das Foto, das ist tatsächlich dann von der Roten Armee entstanden, als sie das Lager befreit haben und die Häftlinge dort vorgefunden haben. Sie ist das Mädchen, was ihren Unterarm in die Kamera zeigt, wo ihre Nummer drauf tätowiert ist.
Das ist so ein Gruppenfoto, da sind mehrere Kinder drauf und die haben alle den Ärmel so hochgezogen und halten ihre Nummer in die Kamera.
Ja, und ihre Schilderung, also die da gestern bei der Veranstaltung, die ging wirklich da ganz tief rein. Also,
I thought that we all have to die.
Ich dachte, wir müssten alle sterben. Dass es normal war, dass man als jüdisches Kind sterben muss. Ich war mir nicht sicher, was jüdisch war, weil ich nie irgendwelche Feierlichkeiten gesehen habe. Aber Tod, Kind, jüdisch, das schien ein normaler Gedanke zu sein. Ich wusste nichts über Partisanen, die Juden aus Ghettos und Lager retteten. Ich wusste weder über den Aufstand, über den Warschauer Aufstand von 1944, noch über die Alliierten am D-Day und die Invasion in der Normandie. In dieser Zeit waren wir Opfer in einem moralischen Vakuum. Aber heute haben wir eine Verpflichtung. Nicht nur uns zu erinnern, was sehr, sehr wichtig ist, aber auch zu warnen und zu lehren, dass Hass nur noch mehr Hass bringt, Töten nur mehr töten. Unsere Rache war, einen starken jüdischen Staat zu bauen und im Frieden Familien zu gründen.
Diese Beschreibung, eben nicht nur in dieser Hölle zu sein, sondern und entmenschlicht zu werden, sondern auch nochmal so anders, doppelt allein zu sein, so abgeschlossen von der Außenwelt, nicht zu wissen, was da draußen passiert. Wenn wir heute sagen, ja, am 27. Januar 1945 wurde Auschwitz befreit, dann sagen wir das mit dem Wissen, dass im Mai der Krieg vorbei war. Dann sagen wir das mit dem Wissen, dass es diese Landung in der Normandie gab, wo auch die Rote Armee zu dem Zeitpunkt stand, dass es eben den Aufstand in Warschau gab. Also mich hat es nochmal kalt erwischt, diese Erkenntnis, dass die Menschen in dieser Tötungsmaschine drinsteckten und nicht nur davon ausgehen mussten, dass sie jederzeit sterben können, sondern dass das alles unendlich weitergeht.
Also dass sie als Kind dachte, das sei ganz normal. Man ist ein Kind, man ist jüdisch, das heißt, man stirbt. Dass das für sie ein ganz normaler Gedanke ist, das fand ich wirklich nicht zu begreifen.
Sie hat an anderer Stelle beschrieben, wie sie sich versteckt hat und aus dem Versteck zugesehen hat, wie andere Kinder quasi zusammengetrieben und weggebracht wurden.
Und wie ihre Eltern das gesehen, dann noch deren Eltern, wie deren Eltern das gesehen haben und sie die verzweifelten Schreie der Mütter gehört hat, die genau wussten, was jetzt passiert.
Ach. Und wie sie sich als Kind fragt, als 5,5-Jährige, fragt, ob sie jetzt das letzte jüdische Mädchen der Welt ist.
Die Nazis haben ja dann regelmäßig Appelle abgehalten. Da mussten eben die Häftlinge über oft mehrere Stunden stillstehen in den Höfen. Und jeder, der sich bewegt hat oder der irgendwie ein Zeichen von Schwäche gezeigt hat, wurde eben im Zweifel erschossen sofort. Und das, so ein Appell musste sie dann eben auch mitmachen mit ihrer Mutter. Und nach ungefähr 3 Stunden, also sie war ein 5,5-jähriges Kind, konnte sie eben nicht mehr stillstehen. Und hat sich einfach bewegt. Daraufhin hat einer der Deutschen sie tatsächlich brutalst geschlagen, getreten. Und ihre Mutter hat sie angeschaut und sie hat den Blick, aus dem Blick ihrer Mutter gelesen, dass sie jetzt auf gar keinen Fall weinen durfte, kein Zeichen von Schwäche zeigen durfte, weil das dann das Klare, das wäre ihr Tod gewesen. Sie wäre sofort in die Gaskammer gekommen oder erschossen worden. Und sie hat dann für sich gesagt, ich werde dir gegenüber jetzt keine Schwäche zeigen. Ich werde stark bleiben. Und das als 5,5-jähriges Mädchen. Also, dass sie einfach genau wusste, worum es jetzt hier geht. Das war wirklich extrem beeindruckend.
Es ist natürlich auch mit einer unglaublichen Genugtuung verbunden, dass diese Zeitzeugen, diese Überlebenden in diesem hohen Alter da jetzt stehen. Dass die überlebt haben. Dass die Nazis, du hattest die Todesmärsche angesprochen, die diesen Todeswillen, diesen unbedingten Wunsch zu morden, bis zum Schluss hatten. Also da rückt die Rote Armee an und die sagen nicht, lass mal flüchten jetzt, sondern nein, wir vernichten die Dokumente, damit das hier nicht auffliegt.
Wir sprengen die Gaskammer.
Also auch das irgendwie unbegreiflich. Und dann treiben wir alleine in den Januarwochen noch über 50.000 Menschen auf diese Todesmärsche, um unbedingt noch Menschen umzubringen. Dass das nicht gelungen ist, dass da Menschen stehen in diesem Alter ist und noch ein richtiges Leben gelebt haben danach und berufliche Karrieren hatten und Familien haben und ja, diese biografische Geschichte auch weitererzählen konnten, ist natürlich einerseits mit einer wahnsinnigen Genugtuung verbunden und andererseits, finde ich, ist die Betroffenheit bei mir zumindest umso größer, wenn sie dann alle warnen. So, wenn sie alle das Gefühl haben oder zu haben scheinen, dass die Warnungen der letzten Jahrzehnte nicht ausgereicht haben. Dass sie sich wieder mit Antisemitismus konfrontiert sehen, dass sie wieder das Gefühl haben, es ist wieder eine Politik en vogue, die im Wesentlichen darauf basiert, statt Probleme zu lösen, Menschen gegen Menschen auszuspielen.
Das war zum Beispiel auch zu hören bei Leon Weintraub, einem der Überlebenden. Lasst uns Feinde der Demokratie ernst nehmen, denn sie wollen wirklich das in die Tat umsetzen, was sie sagen, diese Slogans, die sie propagieren, sobald sie an die Macht gelangen. Vermeiden wir die Fehler der 1930er Jahre, als die Welt den Plan der Nazis nicht ernst nahm, einen Staat ohne Juden, Roma, Abweichler, Kranke und angeblich unwertes Leben zu schaffen. Ja, dieser Appell, der wurde ja wirklich von allen Zeitzeugen, die da gestern gesprochen haben, an die Menschen gerichtet, an die, einmal an die Staats- und Regierungschefs, die da alle vor ihnen saßen. Und einer von ihnen hat, glaube ich, auch gesagt, so hat es so formuliert, sie sind diejenigen, die eigentlich das Schicksal gerade in der Hand haben, die das steuern können, was in ihren Ländern, was auf der Welt gerade passiert, und hat so ein bisschen an deren Verantwortung appelliert, irgendwas zu tun, um das eben aufzuhalten, um den Hass, den Antisemitismus, um den irgendwie einzudämmen. Und das, ich glaube, es muss unglaublich bitter für die Zeitzeugen gestern gewesen sein, denn ihnen ist ja durchaus bewusst, dass sie nicht mehr ewig ihre mahnenden Worte aussprechen können.
Umso größer ist dann die Sorge natürlich in der Gedenkstätte, wie man eigentlich weitermachen kann, wenn es keine Zeitzeugen mehr gibt oder Zeitzeugen gibt, die vielleicht einfach auch die Kraft nicht mehr haben, um da hinzukommen, um sich zu treffen mit Gruppen. Und auch darüber haben wir mit Piotr Zywinski gesprochen, mit dem Leiter der Gedenkstätte. Und das war ganz schön eigentlich, weil er ganz optimistisch war. Die Überlebenden haben ihre Aufgabe wirklich auf wundervolle Weise erfüllt. Es gibt weltweit nur wenige solcher menschlichen Tragödien, von denen so viel Gedenkmaterial hinterlassen ist wie im Fall von Auschwitz. Also es gibt einfach wahnsinnig viel Filmmaterial. Es gibt Memoiren, es gibt Dokumente, es gibt Bücher, es gibt Bilder. Und auf der Grundlage dieses vielen Materials ist die Gedenkstätte heute schon in der Lage, und ich finde auch ganz beeindruckend, Ausstellungen zu konzipieren, Social-Media-Auftritte in wirklich allen Plattformen auch sehr aktiv zu gestalten. Auf Twitter nicht mehr ganz so, weil nach der Übernahme durch Elon Musk hatte die Gedenkstätte Auschwitz, ich will es nicht lügen, ich glaube 120.000 Follower auf einmal verloren. Es gibt aber zum Beispiel seit dem vergangenen Jahr auch die Möglichkeit, einen virtuellen Rundgang zu machen durch die Gedenkstätte, aber nach dem Prinzip der Augmented Reality. Also man hat einen Live-Rundgang mit eingeblendeten Bildern, mit Musik, mit allen möglichen extra Materialien noch, die also dieses Bild auch vertiefen und nochmal einen anderen, sehr zeitgemäßen Zugang ermöglichen, während man selbst nicht hinreisen muss. Also die Bemühungen sind groß, und es wird aber natürlich trotzdem einfach eine...
Es wird eine Riesenlücke bleiben.
Mich hat es trotzdem gefreut, dass da jetzt nicht so eine Untergangsstimmung ist, sondern eher sehr viel Optimismus.
Ja, aber er hat ja auch gesagt, das war in der Veranstaltung gestern, hat er auch gesagt, ganz, ganz wichtig ist, dass sich in der Bildung, also an den Schulen etwas ändert, dass man die Zeit des Nationalsozialismus, das Thema Holocaust irgendwie anders übermittelt, dass es eben nicht darum geht, Geschichte zu lehren, also Fakten, sondern dass es darum geht,
also schon auch, aber
schon
halt
auch
nur.
Natürlich, genau. Aber dass es vor allem darum gehen muss, Erinnerung zu schaffen, also oder die Erinnerung irgendwie aufrechtzuerhalten, was immer viel mehr mit Emotionen, mit menschlichen, mit echten Geschichten zu tun haben muss. Und nur dann wird es wahrscheinlich wirklich greifbar für diese jungen Leute, weil es wird natürlich, je länger ein historisches Ereignis weg ist vom eigenen Leben, desto weniger greifbar wird es. Das ist, glaube ich, ein ganz natürlicher Prozess.
Auschwitz hört nicht auf. Die Menschen, die in Auschwitz waren, lässt es nie wirklich los. Und manchmal scheint es so, dass je weiter sich der deutsche Massenmord historisch entfernt, desto größer wird die Sorge, dass sich einmal Geschehenes in der einen oder anderen Form auch wiederholen kann.
80 Jahre danach war es mit hoher Wahrscheinlichkeit der letzte runde Jahrestag, an dem Überlebende aktiv teilnehmen konnten. Ohne sie dürfte es deutlich schwieriger werden, zu vermitteln, was damals Menschen anderen Menschen angetan haben.
Und gleichzeitig gibt es viele Möglichkeiten. Eine Menge Aufnahmen, Bilder, Texte und Zeugnisse. Auschwitz muss nicht in Vergessenheit geraten, auch wenn es nicht mehr die Zeitzeugen sind, die daran erinnern.
1,8 Millionen Menschen haben die Gedenkstätte letztes Jahr besucht. Tendenz auch nach Corona wieder steigend. Allerdings zeigen Studien auch immer wieder, dass gerade junge Menschen in ganz Europa zum Teil keine Ahnung haben und auch gar nicht mehr glauben können, dass es den Holocaust in dieser Größenordnung gab.
Bei den Besucherzahlen in der Gedenkstätte kommen die Deutschen übrigens auf Platz 5, nach Polen, Großbritannien, Spanien und Italien.
Wenn ihr noch mehr hören wollt über unsere Recherche bei den Ahrhäusen Archives oder aus unseren Gesprächen mit den Überlebenden, wir verlinken euch in den Shownotes nochmal Martins langes Feature zum Jahrestag.
Danke, dass ihr mit uns heute diese Reise gemacht habt nach Oświęcim und vor allem nach Auschwitz. Wir atmen jetzt erstmal kurz durch und sind in 2 Wochen wieder in Polen. Bis dahin.
Tschüssikowski.
Do usłyszenia.